Hi, mein Name ist Matthias Fock, Managing Director bei Fox Media, eine der ersten TikTok-Marketing-Partner-Agencies in ganz Europa. Wir sprechen heute darüber, warum TikTok als Performance-Kanal oft unterschätzt wird und wie Creative Testing wirklich skaliert. OMT. Welche andere Push-Plattform, Paid Ads, ist es wert, rein zu investieren, wo man annähernd solche Resultate sieht? Auch Snapchat? Na, eher schwierig in Deutschland. Nur ganz spezielle Nischenfälle sehen, wie die da funktionieren. Deswegen, TikTok, in Anführungszeichen, brauchen es nicht. Die machen auch so genügend Geld. Wir brauchen TikTok. Bei Meta-CPMs, die gehen hoch. Letztes Jahr war nicht schön. Wir müssen also irgendwie differenzieren. Das heißt, man muss sich darauf einlassen und man muss lernen wollen, wie man auf TikTok erfolgreich ist.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Matthias, wir reden heute über TikTok Performance Ads. Und das Erste, was mir so in den Sinn kommt, in meiner Funktion als Gründer des OMT, habe ich schon häufig über die Effizienz, die Performance von TikTok gesprochen. Jetzt haben wir das Thema TikTok Shops relativ neu bei uns in der Bubble. Aber man hört auch immer wieder, und ich fürchte, das ist nur ein Mythos, TikTok verkauft nicht. Das hält sich sehr hartnäckig. Warum ist das so?
Ja, Mario, schön hier zu sein. Und das habe ich wirklich schon sehr, sehr oft gehört. Das hören wir immer wieder von Kunden, dass sie davon überzeugt sind. Eine große Misconception einfach in der ganzen Online-Marketing-Bubble. Ich denke, es ist, weil viele Leute TikTok auch falsch getestet haben. Es gibt viele Sachen, die wir sehen. Eins ist, die Leute nehmen ihre Meta-Assets, werfen die in TikTok rein und sagen, ja, mach mal, gleiches Ergebnis muss rauskommen. Das ist schon der zweite Punkt. Der CPA wird so heftig gemessen an dem, was ja auf Meta passiert. Und ich meine, ich verstehe es, jeder hat seine Benchmarks, aber Meta ist halt Facebook und Instagram und hat Jahrzehnte von Learnings versus TikTok einfach ein ganz anderes Ökosystem. Und mit dieser Erwartungshaltung daran zu gehen, das ist einfach das Problem.
Du hast jetzt eben schon Meta und Instagram, gut gehört ja zu Meta, angesprochen. Was unterscheidet denn TikTok grundsätzlich von klassischen Performance-Kanälen wie Meta und Google, auch in dieser von dir eben angesprochenen Erwartungshaltung oder beziehungsweise auch, wahrscheinlich ist diese Erfahrung, die sie natürlich auch haben, wobei ich ganz ehrlich auch immer wieder höre, der Business Manager bei Meta ist auch echt gewöhnungsbedürftig. Ich bin nicht so tief in dem Thema, aber du kannst es vielleicht da mal ein bisschen aufklären.
Ja, ich meine natürlich, der brachiale Unterschied natürlich zu Google, zumindest in größten Teilen, ist natürlich, dass TikTok immer Demand Generation ist versus Demand Capture. Natürlich, bei Google gibt's auch Demand Gen, das heißt ja auch so, die Kampagne, die Kampagnenart. Aber insgesamt natürlich ein Push-Kanal wie Meta und deswegen auch, würde ich mal sagen, etwas, die Google-Leute werden mich hassen, aber etwas übergeordneter zu priorisieren als der Demand Capture, also eine höhere Wertigkeit einfach. Was unterscheidet es von Meta? Also auf jeden Fall dieses Immersive, ne? Also wenn man in die App ja schon reingeht, man sieht ja, man ist ja voll drin, es ist immer voll, komplettes Format, es ist immer der ganze Bildschirm ausgefüllt und es ist vielmehr dieses, na, was man ja auf Instagram von den Reels kennt, man ist voll drin in den Reels und man swiped und man swiped. Das heißt, deutlich immersiver, deutlich auch impulsiver, schnelllebiger. Und das, würde ich sagen, vor allem, was so Feed-Placements auf Facebook und Instagram angeht, sind da starke Unterschiede. Und ich meine, in der Hinsicht kann man natürlich auch sagen, vor allem die Sache, dass man vielleicht höhere CPAs auf TikTok sieht, kann man durchaus so sagen, na, im Vergleich. Und da muss man einfach sagen, da ist natürlich auch Attribution ein großes, großes Thema, was bei TikTok generell schlechter ausfällt als auf den anderen Kanälen. Sei es wegen dem nicht nativen Browser, den ja beispielsweise Instagram hat, man wird direkt in der App weitergeleitet in einem Browser, der noch Tracking ermöglicht, versus auf TikTok ist das Tracking deutlich schlechter erfahrungsgemäß. Und dann muss man natürlich mit anderen Modalitäten, sei es Post-Purchase-Survey, sei es Attribution-Tool, versuchen zu approximieren, welcher Value davon kommt.
Okay. Du hast eben davon gesprochen, TikTok ist ein eigenes Performance-Ökosystem. Was heißt das denn konkret für Strategie, Setup oder gesamte Denkweise?
Die Creatives und das Creative Messaging, das wir auf TikTok verwenden, sind der zentrale bestimmende Faktor für den Marketing-Erfolg. Creatives sind so viel wichtiger als Targeting. Das ist es auf Meta mittlerweile schon auch so, würde ich sagen. Würden auch viele, glaube ich, zustimmen. Unser Storytelling. Immersiv, sodass wir reinkommen, dass die Leute reinkommen in eine andere Geschichte, eine andere Perspektive. Die Leute wollen das irgendwie. Die wollen Sachen neu sehen, anders sehen, irgendwie überrascht werden. Da muss man jetzt nicht immer bei Adam und Eva anfangen sozusagen, aber es muss was Neues, was Frisches sein. Das wollen die Leute. Und natürlich insgesamt der Algorithmus, er belohnt halt einfach viralen Content oder Content, der high engaging ist, noch viel, viel stärker vom Gefühl her, als jetzt zum Beispiel bei Meta, Instagram, Facebook.
Mhm. Für diejenigen, die sich mit dem Thema Meta noch ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, ich habe vor wenigen Wochen einen Podcast mit der Larissa Lammering aufgenommen, genau zu diesem Thema Creatives, aber auch Andromeda-Update und so weiter. Da haben wir sehr viel über Creatives gesprochen. Wir verlinken das gerne mal in den Shownotes, wer da Bock drauf hat. Ich habe deinen Vortrag, wir sind ja jetzt kurz nach dem Summit, wenn das hier online geht, ich habe deinen Vortrag nicht dazu gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich das Feedback zu dem Vortrag lese. Ich persönlich, ich habe in meiner Keynote auch ganz kurz das Thema TikTok angesprochen. Warum TikTok? Klar, das Thema Short-Videos ist nicht mehr Trend. Das ist jetzt schon ein bisschen länger dabei. Viele werten es immer noch als Trend, aber ich glaube, es sollte man nicht mal mehr als Trend sehen. Das ist jetzt einfach gekommen, um zu bleiben. Es funktioniert gut. Es macht die Leute süchtig. Und ich habe immer das Gefühl, dass der Algorithmus von TikTok ein bisschen schneller anspringt als andere. Also Insta ist auch cool, müssen wir nicht drüber reden. Ich habe das im Rahmen der in dieser Trendumfrage, die ich präsentiert habe, steht auf Platz 1 KI. So, das ist die Riesenüberraschung. Wer hätte es gedacht? Wir hatten 56 Vorträge beim Summit, die das Wort KI in der Beschreibung oder im Titel hatten. Das heißt, über ein Drittel. Und Revue passierend habe ich mal mir die ganzen Slides durch eine KI gejagt, die wir bekommen haben von den Speakern. Es sind nur 10 Vorträge von 140 gewesen, die das Wort KI nicht in den Slides stehen hatten oder irgendwie angesprochen haben. Das zeigt uns ja, dass KI ist nicht nur als ein Trend, der gekommen ist. KI ist gekommen, um zu bleiben. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Und es verteilt sich auf alle Bereiche. Darüber hinaus war der zweite Punkt Hyperpersonalisierung. Und ich meine, die Social Medias dieser Welt spielen ja das Thema Hyperpersonalisierung besser und seit Jahren besser als jede andere. Und da ist für mich TikTok aus privater Nutzung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde oder ob ich mich damit jetzt oute oder nicht, ich gucke auch ab und zu oft da rein. Und ich habe immer das Gefühl, kein Algorithmus reagiert so schnell wie der TikTok-Algorithmus. Vielleicht irre ich mich, vielleicht ist es ein falscher Blick auf die Sache, aber A, würde mich interessieren, siehst du das genauso? Und B, worauf ich noch nie drauf geachtet habe, jetzt im Bereich Ads und Performance, merkt man das da auch irgendwie?
Ja, definitiv. Also im Ads Manager, wir haben ja jetzt einmal Paid-Realität und einmal Organic. Organic kann ich nur ja sagen, entweder man ist stuck in diesem 300-View-Prison, da sieht man ja viele Accounts, die einfach über diese paar hundert Views nicht rauskommen, weil der Content einfach nicht competen kann. Wir sind jetzt keine Organic Agency, deswegen mache ich mir jetzt keine, brüskiere ich mir hier nicht, aber was wir in Ads sehen, dass es halt auch immens stark ist, dass wenn ein Creative wirklich geil ankommt, dann gibt's richtig Gas. Das haben wir vor allem in der Vergangenheit gesehen, auch viel vor dieser TikTok-Shop-Zeit. Na, ist auch nochmal so ein bisschen eine andere Demarcation-Point für jetzt TikTok-Sales-Web-Ads. Wir sprechen jetzt nur von Web-Ads, Purchase-Conversion. Dass da auf jeden Fall krass der Algorithmus reinhaut, auch teilweise wirklich halt immer nur ein Creative den Löwenanteil vom Spend kriegt und die restlichen so ein bisschen by the wayside liegen.
Okay, danke für die Antwort. Matthias, warum oder ich habe ja, wie gesagt, immer so einen Plattformblick. Ich krieg von allen Bereichen irgendwie etwas mit und was ist gerade gehypt. Auch das habe ich in meiner Keynote angesprochen mit SEO und KI ist momentan so das Thema, was am meisten bei uns aufploppt. Aber tatsächlich haben wir auch ganz häufig das Thema Tracking. Und da wird TikTok im Bereich Performance Marketing häufig, ich weiß nicht, ob es unfair ist oder ob es richtig ist, das musst du mir jetzt eigentlich sagen, so dieses Last-Click-Logik. Ja, also wird deiner Meinung nach TikTok da unfair bewertet, beziehungsweise hat das aus irgendeinem Grund Nachteile?
Auf jeden Fall unfair bewertet. Also sehen wir mehrmals schon mit Clients, die auch einen Post-Purchase-Survey drin haben, die ja auch ein Attribution-Tool verwenden, dass man da ganz klar sieht, okay, TikTok wird unterrepräsentiert im Sinne von, was sieht man auf der Plattform, vor allem wenn es jetzt was ist, was eine längere Customer Journey hat, das ist nicht so ein impulsgetriebenes Ding, dann braucht es einfach und dann schaut man in den Ads Manager rein und sagt, ach ja, TikTok funktioniert nicht, nach 2 Monaten, ja, lass mal abstellen. Deswegen doch auf jeden Fall unfair und man muss da einfach auch sich so ein bisschen committen und sagen, okay, ich teste jetzt TikTok nicht mit einem Millionenbudget, aber zumindest ich sag mal, hey, okay, ein halbes Jahr gebe ich dem Ganzen jetzt. Ich will das verstehen. Man muss ja auch erstmal lernen, wie funktioniert der Kanal für einen und wie integriert sich das in meinen Overall Business Uplift? Sehe ich was in Shopify? Na, wenn ich jetzt nur eine isolierte Variable verändere, TikTok fährt hoch, sehe ich Synergien auf anderen Kanälen. Google-Synergie wird man eher sehen. Na, da sieht man, die Brand-Campaign geht hoch. Also die Leute suchen dann eben woanders her. Das ist jetzt nicht so eine leichte Journey, vor allem für so klassisch E-Commerce, für ein Produkt, das vielleicht auch ein AOV hat, der geht 50, 60, 70 Euro. All das braucht ein bisschen eine längere Journey und deswegen auf jeden Fall, es ist unfair ein bisschen und man darf da nicht so kurzsichtig sein. Muss da ein bisschen über den Tellerrand schauen.
Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass ganz häufig TikTok vielleicht auch falsch getestet wird. Oder ich weiß nicht mehr, ob ich den Wortlaut genau richtig in Erinnerung habe. Wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, TikTok Performance Ads zu schalten oder Ads zu schalten oder auch Agenturen, was machen Unternehmen und Agenturen konkret falsch, deiner Erfahrung nach, wenn sie TikTok testen?
Number one, Hochglanz, Branding Assets statt UGC. Das ist einfach das Problem. Es muss nicht immer nur quick and dirty, es muss nicht Standard UGC sein. Gibt's ja auch mittlerweile so ein Fahrwasser, wo man immer, okay, man geht auf irgendeine Plattform, beauftragt irgendwas, raus mit dem UGC. Muss man sich schon ein bisschen einen Kopf machen. Aber das kann man sagen, Hochglanz lieber nicht, sondern UGC. Zweiter Punkt, zu wenig Creatives. Einfach immer nur so 1-2 Sachen reinmachen, das bringt's einfach nicht. Man muss da schon ein bisschen mehr investieren, man muss auch in den Content investieren. Das sollte man eher auf Social, wenn man jetzt sagt, okay, man denkt TikTok first so ein bisschen, man denkt hochkant Video, Reels Placement first, dann kann man das ja auch auf seinen anderen Kanälen verwenden. Das kann man auch organic verwenden. Deswegen, da macht man jetzt auch nicht nur Sachen nur für TikTok, aber man muss mit diesem Shortform Video Mindset denken und da halt auch das Volumen ein bisschen hochdrehen. Dann natürlich das Problem, testingmäßig keine Matrix, keine Testing Matrix, kein Plan so dahinter. Und da muss man einfach auch schauen, man sollte sich einfach klar überlegen, warum mache ich das, was ich tue. Man hat niemals alle Antworten. Wenn man es hätte, dann wird es Leute geben, die unendlich viel Umsatz machen. Aber wenn man Gedanken reinsetzt in das Ganze, dann läuft es. Und sonst eben die Variablen auch im Testing möglichst isolieren. Eh schon schwierig genug, das auf eine Sache zurückzuführen, aber dann zu sagen, okay, ich isoliere zumindest hier eine Variable in einem Creative, Budget und Targeting, dass das zumindest bleibt und man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, ich habe hier einen Lerneffekt, ich weiß, okay, so mache ich weiter, so werde ich besser.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer, der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Ab wann ist aus deiner Sicht ein Test überhaupt belastbar? Also nichts ist teurer als Entscheidungen auf Basis falscher Datenmengen oder Daten zu treffen, meiner Meinung nach. Also egal, ob sie am Ende in die richtige Richtung gehen oder nicht, wenn ich zu früh entscheide oder im falschen Zeitpunkt entscheide, kann es einfach falsch sein. Und dann kann es mich mehr Geld kosten, als wenn ich vielleicht noch ein bisschen länger gewartet hätte und ein bisschen mehr investiert habe. Deswegen die Frage an dich, Ab wann ist ein Test aus deiner Sicht belastbar?
Ja, gehen wir mal von einem Kampagnentest oder von einem Asset-Creative-Test aus. Wir haben unser Attributionsfenster 7-Day-Click-1-Day-View standardmäßig. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mindestens 7 Tage warten. Da müssen wir halt dann auch ein Daily-Budget einstellen, was für uns jetzt nicht so ist, oh, nach 3 Tagen tut's schon weh im Geldbeutel, wenn keine Conversion drin ist, sondern wir gehen rein und sagen, okay, das ist jetzt ein verkraftbares Daily Budget, aber jetzt halt auch nicht ein 10er am Tag. Ja, wir kennen so unsere ungefähren CPAs, wir kennen sie von Meta, von Google ist vielleicht nicht so vergleichbar, aber von Meta zu sehen, okay, ich habe 20 Euro CPA am Tag, für einen Kauf zum Beispiel. Okay, alles klar, dann stelle ich zumindest mal 40 Euro Daily Budget ein. Und das zumindest schon auch mal so 10-mal Average CPA Expectation drüber gelaufen ist. Das wäre schon mal okay. Dann sieht man, okay, was sind da jetzt für Resultate rausgekommen? Kamen Conversions, Initial Checkout, Add to Cards und so weiter. Und dann eben die ganzen Soft-Metrics auch zu checken. Ja, also wenn man da 7 Tage mal gewartet hat, kann man das aufs Conversion-Potential, denke ich, schon mal ganz gut bewerten. Und ansonsten, also nach 3 Tagen sieht man die Soft-Metrics, man sieht so seine Hook-Rate oder seine Thumb-Stop-Ratio, diese ganzen Sachen, auch die CTR zu bewerten, dann hat man schon mal was, einen ersten Indikator. Aber ich würde so einen Kampagnen- und Creative-Test auf jeden Fall 7 bis 14 Tage laufen lassen, um wirklich mal zu sehen, was geht da, wo pendelt sich das Ganze ein.
Wir haben vor dem Summit jetzt, der jetzt gerade vergangen ist, extrem viel Meta-Ads geschaltet, doch relativ erfolgreich diesmal, muss ich sagen. Ich war die letzten Jahre nie so ganz zufrieden, diesmal war es echt gut. Allerdings vielleicht mal als Feedback an die Zuhörer, weil auch ich habe immer mit den Budgets gestruggelt, ja, wenn man das nicht richtig direkt rechnen kann. Ich habe selbst jahrelang eine Agentur geführt, allerdings eher eine SEO-Agentur, und ich habe mir immer schwer getan mit Media-Budgets, bis ich die hinterfragen kann. Ich kann das schon verstehen, wenn da Budgets am Anfang wegfliegen und naja, man nicht die Erfolge direkt hat, dass man dann auch der eine oder andere nervös wird, vor allem wenn es sein eigenes Geld ist. Bei Unternehmen, wo wir mit Budgets arbeiten, ist das vielleicht was anderes. Ich kann euch aber sagen an der Stelle, wir hatten einen Ad-Spend, ich glaube, von 1.100 Euro am Tag, wenn ich mich recht erinnere. Also schon jetzt nicht ganz so wenig. Und es hat einen Moment gedauert. Also es war wirklich so 20.000 Euro, bis die Quote dann so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Also danach haben wir das auch wieder reingeholt tatsächlich. Es war am Ende nicht ganz so ertragreich, wie ich mir erhofft habe, aber ich hätte einfach mal vielleicht einen halben Monat früher anfangen müssen und dann wäre das ein richtig cooler Rechencase gewesen. Worauf ich hinaus will ist, was wir nicht gemacht haben, waren TikTok-Ads. Da sind wir noch, ich wollte nicht alles auf einmal machen, dann wäre auch das Budget, hätte gesplittet werden müssen und wer weiß, ob das dann zum Erfolg geführt hat. De facto habe ich jetzt aber die Sicherheit in dem einen Kanal. Ich weiß, was dort auch ein Erwartungswert ist und wir werden sicherlich nächstes Jahr zu dem Summit, der wieder so ungefähr in derselben Zeit stattfindet, aus diesen Erfahrungen auch lernen oder auch Learnings umsetzen, sprich ein bisschen früher anfangen mit den Ads, auch wenn die Ads, die je früher sie kommen, je weiter sie weg sind vom Event, desto schwieriger wird es auch, Erfolge damit zu haben. Das ist leider im Event-Business so, aber du musst ja auch eine Awareness schaffen, damit sie vielleicht beim 3., 4. Mal, wenn sie die Ads sehen, dann auch irgendwie abschließen. Ich werde definitiv früher anfangen und ich werde nächstes Jahr definitiv ein eigenes Budget für TikTok mit einberaumen. Würdest du das genauso hoch ansetzen wie bei Meta oder würdest du sagen, hey nein, bei Meta sind es mehrere Kanäle, da reicht vielleicht auch die Hälfte des Budgets oder ein Drittel des Budgets. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich würde es niedriger ansetzen, auf jeden Fall. Sonst, man setzt dann auch ein bisschen zu viel Erwartungen, glaube ich, rein, das Ganze, und hat dann auch ein bisschen Druck dahinter, was ja gerade dieses Erwartungshaltungsmanagement eher schwierig macht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt dann eher früher als später was sehen. Also finde ich super auf jeden Fall. Macht Sinn, denke ich, auf TikTok da auch reinzugehen und da im Vorfeld wirklich so ein bisschen Mambule zu machen. Aber ich würde jetzt nicht 50-50 splitten.
Okay. Also ich werde auch versuchen, da ich ja weiß, dass der eine Kanal funktioniert, solange er sich refinanziert, habe ich eigentlich in Anführungszeichen unendliche Budgets. Ich meine, was passiert denn? Ich muss eigentlich nur den Ticketkauf, der bei uns auf Rechnung passiert, sprich das Geld kommt im ersten bisschen später rein. Ich muss es ja nur vorfinanzieren. Ich weiß, dass unsere Kampagnen funktioniert haben. Klar könnte nächstes Jahr irgendwas anders sein, aber per se würde ich sagen, kann ich es einigermaßen mit der Schablone drauflegen und sagen, das wird nächstes Jahr dann auch wieder funktionieren. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr erfolgreich, weil ja sich die Assets auch wieder ändern. Andere Speaker, die Videos abgeben, andere, der eine Speaker funktioniert halt besser als der andere. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass es Unterschiede gibt, aber per se, die Kampagne hat funktioniert. Und ich würde dann auch sagen, so dumm es klingt, ist fast unendliches Budget auf der einen Seite, solange bis halt der Laden voll ist. Und auf der anderen Seite kann man dann ja auch versuchen, mit einem eigenen Budget zu arbeiten. Und ich würde gar nicht so in die Splittung reingehen. Aber jetzt gehe ich schon zu tief rein. Die Leute wollen wahrscheinlich nicht wissen, was beim OMT los ist, sondern lieber ein bisschen mehr über das gesamte Etwas lernen. Ich würde gerne mit dir mal ein bisschen auf das Creative Testing eingehen. Warum ist Struktur im Creative Testing wichtiger als reine Kreativität? Das ist zumindest etwas, was ich immer mal wieder da draußen lese oder höre. Kannst du das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, kreativ sollte man schon auch sein. Also nur Struktur, dann werden die Sachen halt langweilig. Ne? Aber so ein guter Mix aus beidem, das sollte sein. Die Kreativität führen in gewisse Bahnen. Weil natürlich, wenn wir nur kreativ sind und immer neue Sachen irgendwie machen, dann hat man natürlich gar keine Möglichkeit, irgendwelche Learnings zu generieren oder in eine gewisse Richtung zu wachsen. Ja, es sollte auf jeden Fall mit einer gewissen Hypothese gearbeitet werden. Ob die immer niedergeschrieben werden muss, das kommt darauf an, wie sehr man diesen Prozess bei the books machen möchte. Aber eine Hypothese, eine gewisse Testing-Matrix, was variiere ich, welche Variablen, welche Metriken kommen am Ende bei raus, was kann ich dann skalieren? So, dann würde ich zu sagen, okay, ich weiß, was funktioniert und was nicht. Dass die Results auch manchmal random sein können und manchmal schwierig Learnings abzuleiten sind, muss man natürlich auch hinnehmen.
Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Formate, Varianten, klare Hypothesen, ich bin persönlich ein großer Fan von, im Vergleich zu einzelnen Hit-Creatives?
Ja, das kann auf TikTok, das haben wir schon sehr oft gesehen, dass wir wirklich manchmal auch absolute random Hit-Creators haben, die einfach funktionieren, wo man sich dachte, vorher irgendwie, ach, das funktioniert eh nicht oder das ist eh ein bisschen zu trashy oder hat's krass funktioniert. Also diese Hit-Creators wird's auf TikTok, denke ich, immer geben und da sollte man deswegen nicht zu verkopft an die Sache hingehen. Hatte ich auch erst einen Kunden, der sehr, sehr verkopft an das ganze Thema hingegangen ist und alles sehr, sehr strukturiert haben wollte, wo er sagen muss, so funktioniert TikTok nicht. Aber halt natürlich zu sagen, bevor ich diese Creatives mache, weil so ein Hit-Creative kommt einmal an der Nase lang. Das kommt sehr selten, dass so ein random Hit einfach kommt. Ist ein Trend, kann man gar nicht sagen. Das sind einfach Sachen, die auf eine gewisse Art und Weise irgendwie einfach einschlagen. Und deswegen, was macht man die restlichen 80-90% der Zeit? Einfach irgendwas? Nein, man muss einfach Hypothesen generieren. Und das ist nicht immer perfekt. Das ist nicht immer gleich das Richtige von Anfang an. Aber wenn man sich vorher schon mal Gedanken gemacht hat und sich gedacht hat, könnten das Leute jetzt geil finden? Menschen, die aus dieser Zielgruppe sind, was würde die wirklich ansprechen? Diese Hypothese, okay, was Visuelles? Was nehme ich an visuellen Stimulantien sozusagen dazu? Und das schlägt auf jeden Fall schon um Weiten. Einfach nur dieses, okay, wir brauchen was Neues. Ja, machen wir irgendwas.
Warum ist die Hookrate so entscheidend für den Erfolg von TikTok-Ads? Und was funktioniert deiner Meinung nach auf TikTok aktuell besonders gut?
Ja, ohne den Angelhaken, ohne die Hookrate ist natürlich kein Fisch an der Angel. Ne? Dann war es das. Wir müssen auf TikTok vor allem, weil so schnell entschieden wird, ist dieses Video jetzt meine Aufmerksamkeit würdig? Gebe ich dafür jetzt meine Lebenszeit aus? Dieser unterschwellige Prozess läuft immer im Hintergrund von den Leuten ab, auch wenn sie es selber nicht merken. Aber es wird sofort bewertet anhand von vielen, vielen Dingen. Und da ist nämlich die Hookrate das Entscheidendste. Hookrate, 3-Second-Video-Plays durch Impressions mal 100 ist unsere Hookrate. Und da müssen wir einfach sagen, wenn die nicht stimmt, dann muss man sagen, okay, da muss was Neues her. Ja, wir können nicht einfach nur ganz wenig Leute kriegen, dann haben wir eine miese Hookrate, dann haben wir ein Asset, was so nichts bringt und wir müssen das einfach überarbeiten. Und bewährte Hooks sind auf jeden Fall natürlich alles, was irgendwie kontrovers ist, ja, wo Spannung entsteht, wo man merkt, okay, hier ist eine Dynamik drin, eine individuelle Sicht auf etwas, ja, so ein POV, was relatable, worauf Leute sich beziehen können aus ihrem Alltag, aus ihrem eigenen Erleben. Natürlich auch sowas Sensationalistisches, wie so eine Transformation, was besonders, wo man sich einen Wow-Effekt, ne? Also die Emotion muss einfach da sein. Auch eine Frage, eine direkte Ansprache, aber eben nicht, hallo, wir sind Unternehmen XY, wir führen dieses Produkt in Reihen, bitte kaufen Sie jetzt.
Funktioniert nicht.
Nee, das ist halt einfach, ja, für einen Cringe-Faktor vielleicht okay, um ein Jugendwort zu gebrauchen, aber sonst leider nicht.
Ein anderes Schlagwort, Buzzword, wie auch immer, was ich immer mal wieder höre, ist Creative Fatigue. Also wie schnell halt bestimmte Creatives die Leute langweilen. Jetzt arbeiten wir hier mit ja doch im Durchschnitt jüngerem Publikum zusammen, wobei das auch nicht ganz stimmt, gell? Ich habe ja irgendwo gelesen, dass gerade die Gruppe so in meinem Alter, Mitte 40, extrem wächst und auch immer größer wird. Aber ja, wir haben, ich glaube, wir können immer noch mitnehmen, dass TikTok ein Ticken jünger unterwegs ist als Insta und Meta. Hat vielleicht auch damit etwas zu tun, dass diese Schnelllebigkeit in unserer Generation Z und jünger vielleicht ein bisschen anders ist als vielleicht noch bei uns, aber oder noch älter. Trotzdem mal auf dieses Buzzword eingegangen. Creative Fatigue ist, ich glaube, schon auf TikTok vielleicht ein Ticken mehr zu spüren als bei anderen. Zumindest wird mir das überliefert. Warum ist das deiner Meinung nach normal? Und wie geht man strategisch da richtig damit um?
Eine gute Frage. Also ich kann vorneweg sagen, dass ich auch Accounts habe, die mit etwas weniger Spend arbeiten. Und da kann Creative auch mal länger laufen. Ein paar Wochen. Es kann auch Monate laufen. Also es ist nicht gegeben, dass man immer nach 3 bis 7 Tagen seine Werbemittel austauschen muss. Auf TikTok, ja, sobald man auch sich in etwas höhere Budgetgefilde begibt, ja, solange man, wenn man dann anfängt, okay, höher 3-stellig am Tag auszugeben, 4-stellig und so weiter, dann ist das Ganze schon ein anderes Thema, weil die Creatives irgendwie leichter durchbrennen so ein bisschen. Auf Meta, vielleicht weil es Ad-Inventory auch größer ist, mehr Leute, mehr Daten, whatever, dass auf TikTok der Algorithmus, der ist eher so ein bisschen, manchmal ein bisschen drunk, zumindest in der Vergangenheit war es so mein Gefühl, okay, der gehaut voll aufs Gaspedal drauf, zieht richtig stark und dann irgendwann gibt's einen Kolbenfresser. Vom Gefühl her war das so und deswegen vor allem so vor 3-4 Jahren, da musste man wirklich, also da hatten wir auch eine Creative Volume bei uns in der Agency, keine Ahnung, mal 200 UGC-Pieces für einen Kunden in einem Monat rausgehauen, ist halt schon ein wildes Level gewesen.
Würdest du die dann parallel
mittlerweile
schalten? Ja. Würdest du die dann parallel schalten?
Nein, nein.
Oder nacheinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für unseren Summit von 30 Speakern Videos bekomme, schalte ich dann auf mehrere Anzeigen parallel oder würde ich die nach und nach online stellen, bis sie ausgelutscht sind?
Das sind natürlich jetzt tiefere Fragen. Das wäre natürlich die Frage, okay, machst du ABO, machst du CBO, wie viele deine Ad-Group, ne? Also schon ein bisschen tiefere Geschichten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn du so viele Assets hast, TikTok empfiehlt ja gerne, dass man 20, 30 Assets in der Smart Plus reinwirft und dann kriegen halt 3 Creatives davon Spend und mit dem Rest denke ich mir, danke, schön, dass ich die UGC-Plattform 100 Euro pro Video bezahlt habe, jetzt werden sie nicht benutzt. Also ich würde sagen, maximal 3, 4, 5 Mal, vor allem bei einem Medium-Budget in eine Ad-Group und dass da mal der Spend konsolidiert drüber geht, weil man will ja auch seinen Creatives was rausholen und schauen, welches Potenzial haben die. Aber ich würde es dann nur eine gewisse Breite, maximal 6 in eine Ad-Group auf einmal, je nachdem, welches Bidding-System man verwendet, Bidding-Strategy, und dann sequenziell arbeiten. Das kommt auch darauf an, wie hoch dein Daily-Budget ist. Aber ich würde sagen, dass man startet mit 6, man lässt mal 1, 2 laufen und sieht, okay, was kommt bei raus? Und dann kann man sehen, was sonst so passiert. Aber ich bin kein großer Fan, 20 Werbemittel auf einmal in eine Sache reinzuschmeißen, die alle das gleiche Budget, die alle ums gleiche Budget competen, nur damit der Algorithmus viele Videos hat, um daraus auszuwählen und dass am Ende 10 von den Creators 1 Cent Spend haben, das macht für mich keinen Sinn. Also mögen vielleicht andere anders sehen, aber ich sehe es so.
Ab wann beginnt denn auf TikTok echte Skalierung? Also was unterscheidet skalierbare Setups von solchen, die schnell einbrechen?
Sehr gute Frage. Also so richtig starke Skalierung würde ich mal sagen, wenn man jetzt ein Daily Budget immer hat von 100 Euro auf der Kampagne und man kann wirklich anfangen, da jetzt mal das Dreifache draufzulegen, ist sicher natürlich von heute auf morgen, kann man machen, wie man will, manche erhöhen nur um 30% immer, andere sagen, let rip. Sebastian zum Beispiel, mein Bruder, Der hat früher auch einfach mal Budget verdoppelt oder verdreifacht. Das war ja dann auch wurscht. Also hat für TikTok auch dieses erratic, dieser schnelle Style hat für TikTok da gut funktioniert. Meta dreht er dann gleich durch. Ach, Lernphase im Moment. Nein, nicht mehr als 30%. Also ja, deswegen, wenn man in diese Gefilde kommt, so 5x average daily budget, würde ich sagen, yes, sir. Da kommt man auf jeden Fall eine schöne Skalierung rein. Und wenn man halt merkt, man hat ein Video, das so geil ist, dass das wirklich über längere Zeit ordentlich Budget tragen kann. Wir haben teilweise Videos bei Carly, beim Kunden von uns, die haben 60.000 gespendet über ein Asset. Das ist schon sehr viel. Also es ist wirklich überdurchschnittlich viel. Sowas passiert nicht jeden Tag und daher muss man einfach die Anatomie dieses Erfolges auseinandernehmen und sagen, okay, deswegen funktioniert's. Natürlich auch, wenn sekundäre Metriken nicht abstürzen, also CPA, Purchase ist eine Sache, aber vor allem sowas dann, ja, die Hookrate bleibt stabil, die CTR, es schmiert da nicht ab, ja. Auch diese ganzen Softmetrics, sehr, sehr wichtig.
Gibt es denn aktuell Trends im Thema TikTok-Ads, die du irgendwie erkennen kannst oder die du für die nächsten Monate erwartest? Ein bisschen anlehnend an meine Online-Marketing-Trends-Keynote vielleicht. Deswegen interessiert mich das immer besonders. Vielleicht geht in dieser Trendumfrage irgendwas unter oder wie auch immer. Zum Beispiel bei Formaten, Creatives, Testing-Logiken oder dem Einsatz von Automatisierung, vielleicht auch KI?
Ja, vor KI wird nichts mehr sicher sein. Also das wird auf jeden Fall nochmal stärker kommen. Ich denke, Meta wird der Vorreiter sein, ja auch so mit Manus und sowas, dass man irgendwann anfängt, automatisiert Sachen einzubuchen, automatisiertes Anpassen von Budgets. Da ist TikTok schon auch irgendwie, hat da so ein bisschen ihre DIY-Lösung auch selber mit ihrem eigenen AI-Agent gemacht. Der ist jetzt, denke ich, nicht auf dem Level, was jetzt zu Manus angeht. Oder diese ganzen Cloud-Bot-Geschichten, ist ja wieder was ganz anderes. Aber ja, das wird passieren. Also der manuelle Aufwand, der wird weniger werden. Irgendwann kannst du einfach deine Creatives nehmen und zack, buchst du ein und sagst, was die AI fragt dich, was willst du damit machen? Ja, ich will maximale Verkäufe. Alles klar, boom, let's go. AI Max, gibt's ja auch schon. Google war AI Max, glaube ich. Ja, das heißt, das sehen wir natürlich. Ich meine, wir haben auch viel in unserer Agency, was alles mit Avataren angeht, ne, AI-Dubbing, insane Sachen. Also das sind wirklich Sachen, wo du denkst, meine Güte, vor ein paar Jahren, die Leute werden durchgedreht. Ja, ist auch wirklich Dubbing, also in andere Sprachen übersetzt, wo du absolut keinen einzigen Unterschied mehr merkst. Das ist natürlich jetzt mit Symphony, ist ja diese hauseigene AI von TikTok, ist so ein bisschen manchmal nicht so geil, aber da gibt es natürlich andere Tools dafür. Und was sehen wir sonst? Ja, vielleicht auch so, also einen kleinen Negativtrend kann ich auch verbuchen. Ich versuche hier auch ehrlich zu sein, na, ich mache hier keine shameful Werbung für TikTok, dass wir schon sehen, dass vor allem die Web-Ads schon ein bisschen drunter gelitten haben, was TikTok-Shop angeht. Na, die Auktion ist voll. TikTok-Shop füllt diese Auktion voll, sei es mit GMV Max-Ads, also mit TikTok-Shop-Ads, mit Affiliate-Ads, mit Affiliate Organic Placements. Das heißt, die Leute sind auch werbetechnisch dann etwas mehr gesättigt einfach, ne? Das heißt, die anderen Ads, die dazukommen, nehmen ja ganz so viel Kapazität. Also auch ein bisschen schade, aber naja, man muss sich adaptieren.
Welche Rollen spielen Prozesse, Ressourcen, Erwartungsmanagement im Team vielleicht, wenn TikTok langfristig funktionieren soll?
Kommt natürlich auch darauf an, welches Team man spricht, Agency-Team versus In-House-Team. Wenn es vor allem um In-House geht, würde ich sagen, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass man sich jemanden Dedizierten holt, der vor allem Content macht, wenn man wirklich Gas geben will. Wir sehen das bei allen guten Leuten, die auch organisch Erfolg haben, ja, oder die einfach Präsenter sind, dass die einfach wirklich dediziert, entweder der Founder oder jemand aus der Company, nichts anderes macht als Organic-Content, Ads etc. pp. Das heißt, da muss man auf jeden Fall Ressourcen dahin directen. Dann, ich meine, Erwartungshaltungsmanagement ist ganz klar. Es darf kein Sprint sein. Es ist ein Marathon. Und man darf diese Instant Gratification paradoxerweise, weil sie auf TikTok so weit verbreitet ist im Konsum, muss man als Advertiser eher etwas zurückschrauben. Ja, man muss ein bisschen ins Long Game denken. Man muss da rein investieren. Eben auch in die Messbarkeit. Ja, die Messbarkeit des Accounts. Das heißt, drauf eingehen, ja, einen Post-Purchase-Survey mache ich, das baue ich mir auf. Ich checke Data-Analyst-mäßig meine insgesamten Korrelationen zwischen den Accounts, wie ist meine Performance. Ja, Shopify Analytics wird da wahrscheinlich nicht ganz so viel dabei helfen, beziehungsweise Shopify Attribution, um da zu sehen, wie läuft TikTok eigentlich immer ein bisschen underrepresented. Ja, das wären soweit die Prozesse. Und natürlich, ich meine, wenn es ums Media Buying geht, das ist natürlich ganz klar, dass man natürlich da genauso gute Prozesse braucht wie auf Meta. Das ist gegeben. Und eine Creative Production natürlich auch.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Was sind die drei Dinge, die unsere Hörer nach dieser Folge sofort besser machen können, wenn sie TikTok-Ads schalten?
Nummer eins, aufhören zu denken, dass man auf TikTok nicht verkaufen kann. Das haben wir jetzt seit 6 Jahren immer wieder gehört und wir haben es immer wieder gemacht mit zahlreichen Brands. Es funktioniert, Conversion und Sales funktioniert. Deswegen, diese Überzeugung darf man ad acta legen, genauso wie dieses, ja, TikTok sind nur Junge oder nur Dance-Content. Ist einfach nicht mehr der Fall. War vielleicht mal so, ist nicht mehr so. Zweites ist, okay, bring einen langen Atem mit und sieh es als Investition. Ja, welche andere Plattform will man denn nehmen? Klar, für Nischen kann man Reddit machen, man kann Pinterest machen für spezielle Companies, ja, gar kein Hate. Man kann auch LinkedIn machen, wenn man was anderes machen möchte. Aber welche andere Push-Plattform, Paid Ads, ist es wert, rein zu investieren, wo man annähernd solche Resultate sieht? Auch Snapchat? Na, eher schwierig in Deutschland. Nur ganz spezielle Nischenfälle sehen, wie die da funktionieren. Deswegen, TikTok, in Anführungszeichen, brauchen uns nicht. Die machen auch so genügend Geld. Wir brauchen TikTok. Bei Meta-CPMs, die gehen hoch. Letztes Jahr war nicht schön. Wir müssen also irgendwie differenzieren. Das heißt, man muss sich darauf einlassen und man muss lernen wollen, wie man auf TikTok erfolgreich ist. Und ja, Nummer 3, planlos testen. Ja, bitte nicht. Wirklich eine Testing-Matrix aufsetzen. Sind wir jetzt nicht so tief darauf eingegangen. Im Vortrag habe ich da mehr dazu gesagt. So eine richtig saubere Testing-Matrix. Und dann auch so die einzelnen Variablen schön variieren. Und dann einfach in diesem Testing eine gute Menge an UGC reintesten. Und dann halt auch nicht nur auf diesen, was ist mein CPA? Wie viele Purchases kriege ich? Sondern, okay, welches Potenzial habe ich, Menschen damit zu engagen, was ich hier raushaue? Welches Potenzial habe ich, neue Interessenten zu kriegen? Das sollte man im Kopf behalten.
Du, Matthias, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für deinen Vortrag beim Summit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch schön, dich da kennenzulernen, mal persönlich. In diesem Sinne, wir sind durch. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge mit Matthias. Der Hinweis nach dem Summit, könnte ich jetzt sagen, ist vor dem Summit, aber wir haben auch im September noch eine Konferenz in Mainz. Die ist ein bisschen kleiner als der Summit, aber nicht weniger inhaltsvoll. Geht nur einen Tag statt zwei. Das ist dann eher für diejenigen, die vielleicht sich nicht 2 Tage rausziehen können. Guckt vorbei, findet ihr unter omt.de/Konferenz. Wird auch in den Shownotes verlinkt. Wenn der Summit vorbei ist, gehen wir ein halbes Jahr auf dieses Event. Nach dem Event gehen wir wieder ein halbes Jahr auf den Summit. Also wenn ihr Bock habt und vielleicht ein bisschen FOMO hattet, als ihr die ganzen LinkedIn-Beiträge gesehen habt zu der Konferenz, dann kommt nach Mainz. Das wird nicht weniger, da ist ein bisschen weniger E-Commerce vielleicht als beim Summit, aber per se haben wir dort auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld und Vortragsfeld. Also wenn ihr Lust habt, omt.de/Konferenz. Und wir sehen uns vielleicht im September in Mainz. In diesem Sinne, der Summit war ausverkauft. Ich bin mir ziemlich sicher, die Konferenz in Mainz wird das auch wieder sein. Da haben wir nämlich weniger Kapazitäten. Vielleicht wartet nicht allzu lang. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.